Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Christoph Simsch. Christoph ist wahrscheinlich schon viel, viel länger im Triathlon involviert, als wir alle es sind. Er ist Sportarzt und Allgemeinmediziner mit eigener Praxis und seit kurzem neuer Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union. Ja, und das ist auch unser Thema. Wir beschäftigen uns damit, wo steht Deutschland im Anti-Doping-Kampf, besonders im Triathlon. Ein interessanter Ausflug in ganz viele Aspekte dieses Themas. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Christoph, herzlich willkommen hier im Podcast. Wir haben uns im Vorfeld schon auf das Du geeinigt, denn wir sind ja beide Sportler. Du bist Triathlet, nicht nur mit Leib und Seele, sondern auch Triathlet der ersten Stunde.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich bin Triathlet, einer der frühen Stunden, sage ich mal. Ich blicke jetzt zurück auf, muss fast schon rechnen, zumindest mehr als 30 Jahre. Den ersten Triathlon habe ich gemacht, damals 1985. Ja, ganz ursprünglich ohne Helm, mit Laufschuhen, nacktem Hintern in der Wechselzone und dann, sagen wir, der richtige Einstieg in Triathlon mit einem systematischen Training war dann ab 88 eigentlich. Davor war ich reiner Läufer, Mittelstreckenläufer, damals für Frankfurt gelaufen und blicke auf lange, lange Jahre im Sport zurück.
Auf allen Ebenen? Du hast auch Ironman gemacht?
Ich habe Ironman gemacht. Ich habe, wie gesagt, dann seriös angefangen 88. Habe mich dann so, wie man es in meinen Augen auch tun sollte, so langsam hochgewurschtelt. Olympische Distanz, Sprintdistanz, wobei damals gab es fast nur olympische Distanzen und Mitteldistanzen eigentlich. Habe mich dann im Wahnwitz 91 für Nizza angemeldet. Nizza war damals einer der Highlights. Gab es die Triple Crown, gab es. Das war, glaube ich, Nizza, Hawaii und die Gold Coast in Australien. Die gewonnen zu haben, war damals das Highlight gewesen. Also Nizza war dabei. Und das war ja damals so eine relativ merkwürdige Distanz, 4 Kilometer schwimmen. Ich glaube, das wurde damals ja verlängert, weil der Yves Courtier damals Nizzeraner nie gewonnen hat, aber Schwimmer war und für ihn wurde, glaube ich, die Schwimmstrecke verlängert, 4 Kilometer schwimmen, 120 Rad und 30 laufen und habe damals, dachte, viel trainiert, damals wusste man ja noch gar nicht so richtig, was ist überhaupt viel, ich war zumindest der Trainingskönig im Verein und bin dann mit 1800 Radkilometer nach Nizza gegangen und dachte schon, das wäre toll und habe dort so ein bisschen mein Waterloo erlebt, habe gelitten, wie, glaube ich, bei keinem anderen Wettkampf und das mich aber dann im Endeffekt dann doch sehr motiviert hat. Habe dann meinem Kumpel darauffolgenden Winter haben wir beschlossen, wir melden uns für Rot an, damals Ironman noch, Ironman Europe. Und dann sind dann 92 in Rot beim Ironman gestartet und die Nizza war für mich so sehr eine Warnung, das hing wieder über uns wie so ein Schreckgespenst. Ich habe gesagt, Michael, wir müssen definitiv mehr trainieren, als ich trainiert habe, ich will nicht nochmal so leiden müssen. Und dann kam 92 Rot und das lief damals so super gut eigentlich. Habe damals gleich aus dem Stand eine 9.11 gemacht.
Ach, das ist meine Zeit.
Und bin dann auch da den Marathon noch eine 3.6 gelaufen.
Das konnte ich nie.
Und ja, das hat mich dann einfach so motiviert, dass ich eigentlich am Ball geblieben bin und mir Spaß gemacht hat. Dann folgten Rot 93, dann auch die erste Hawaii-Quali. Damals mit 9.11, 92 bin ich da um 48 Sekunden an der Hawaii-Quali vorbeigeschrappt, weil viele ja sagen, früher hat man die Hawaii-Quali geschenkt bekommen. Also 9.11 war ja jetzt auch nicht so ganz langsam geparkt. Dann 93 das erste Mal Hawaii und dann folgten dann Hawaii nochmal 97, 2007 und insgesamt mittlerweile rund 25, 30 Langdistanzen. Ui. All over the world. Also ich nutze momentan ganz gern so die Langdistanzen, um das Schöne mit dem Sport zu verbinden, also sprich dann urlaubsmäßig unterwegs zu sein. Florida, Mexiko, Wisconsin, überall.
Sehr schön, das hört sich sehr spannend an. Aber das ist ja nicht dein Beruf. Beruflich bist du Arzt.
Genau. Hab in Frankfurt studiert, bin ja eigentlich Hesse. Jetzt lebe ich im süddeutschen Raum bei Schwäbisch Hall in Crailsheim. Hab meine Praxis in Satteldorf dort. Hab in Frankfurt studiert. Dort auch meine triathletischen Anfänge gemacht und ja, habe dann auch in Frankfurt anfangs gearbeitet, bin dann berufsmäßig für 5 Jahre in die Sportmedizin nach Ulm gegangen. Ja, und habe da so meinen Sportmedizin-Schwerpunkt mir dann auch erarbeitet, lag auch relativ nahe. Und mit meinem Trainingskollegen zusammen haben wir auch dann so Richtung Leistungsdiagnostik schon relativ früh mit Laktatdiagnostik angefangen, was wir jetzt heute immer noch so ein bisschen hobbymäßig betreiben.
Also Allgemeinmedizin, Sportmedizin und Triathlet.
Genau.
Mit in Leib einer Person. Und Seele.
Genau. In einer Person. Und dann ist es quasi folgerichtig. Im letzten Jahr kam dann der Ruf, die Deutsche Triathlon-Union braucht einen neuen Anti-Doping-Beauftragten.
Genau.
Wie kam das zustande?
Ich bin, habe vor Jahren im Crailsheimer Bereich damals einen Triathlon organisiert mit Hilfe meines Vereins. Wir haben da einen Nachwuchscup, also Baden-Württemberg ist gerade im Nachwuchsbereich da sehr engagiert, einen Wettkampf organisiert. So ist der Kontakt zum baden-württembergischen Triathlon-Verband erstmal geknüpft worden. Und dort wurde erstmal die Stelle vor 5 Jahren circa frei für den Anti-Doping-Beauftragten des BWTVs. Das habe ich jetzt 5 Jahre inne, immer noch jetzt sozusagen als Doppelfunktion. Und ja, da hat mich dann letztes Jahr so Juli rum der Ruf dann ereilt, der Posten würde frei werden in der DTU, ob ich denn nicht Lust hätte, gerade meine Eigenschaft als aktiver Triathlet und Arzt, diese Position da einzufüllen und auszufüllen.
Ja, diese Position, was beinhaltet die? Was ist deine Tätigkeit? Was ist dein Aufgabengebiet?
Es gibt tatsächlich eine Tätigkeitsbeschreibung, die wurde mir auch gleich zugeschickt. Hab sie auch gelesen, brav. Also es ist eigentlich die Vermittlung, es ist nicht die Durchführung von Dopingtests, es ist die Vermittlung von ja den Interessen der DTU, die zu vermitteln, den Athleten zu vermitteln, Ansprechpartner zu sein, den Anti-Doping-Tag mit zu organisieren, der im Oktober immer stattfindet in der Otto-Fleckschneise in Frankfurt. Und ja, eigene Ideen einzubringen, die Anti-Doping-Beauftragten der Länder zu koordinieren und da gemeinsam Ideen umzusetzen, mal ganz grob gesagt.
Das heißt, du bist ein Teil des ganzen Systems Anti-Doping.
So sehe ich mich.
Wie muss man sich das vorstellen, dieses System in Deutschland? Wer spielt da alles mit? Wer ist beteiligt?
Ui.
Ja, jetzt wird es kompliziert.
Andersrum, wer ist nicht beteiligt? Ja.
Also schlussendlich gibt es natürlich ein Anti-Doping-System, was etabliert ist in allen olympischen Sportarten. Also jede Sportart, die Geld bezieht vom Bund, hat automatisch die Pflicht, Anti-Doping-Politik, Anti-Doping-Informationen zu verbreiten. Und da geht es eigentlich schon mal los, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ja natürlich die DTU da eben so Gelder bezieht, ist es natürlich Pflicht, dort auch erstmal schon mal die Pflicht, dort Anti-Doping-Arbeit zu leisten. Und das ist einmal die Idee, überhaupt so einen Posten zu etablieren, sage ich jetzt mal. Und dann ist natürlich das Anti-Doping-System, das Kontrollsystem, das ist von oben aufgestülpt sozusagen. Da ist natürlich dann ganz führend ja die WADA international, dann die NADA, die National Anti-Doping Agency, das Bundesministerium des Innern, das BMI, BISP, also alle möglichen Verbände, die da mit bezahlen und mit organisieren, mitsprechen etc.
Ja, du sagtest ja, die DTU bezieht Gelder. Die DTU bezieht diese Gelder aus dem Leistungssport ja aufgrund der Resultate und Erfolge der Kurzdistanzler, weil das die olympische Sportart ist. Das Dopingkontrollsystem betrifft aber alle Triathleten. Ja, wir reden auch über Langdistanzler, wir reden aber auch über Age-Gruppe. Wie viele Anti-Doping-Tests gibt es in Deutschland?
Also ich hatte mir gerade jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Tag es gibt übrigens für jeden einsichtbar von der NADA die Jahresberichte. Die Daten von 2019 liegen noch nicht vor, aber von 2018. Und 2018 hat die NADA im Bereich Triathlon knapp 1000 Kontrollen durchgeführt. Davon ca. 300, ich glaube 320 waren es ungefähr, bin ich genau festnageln, Trainingskontrollen. Das sind Wettkampfkontrollen. Die DTU selbst, also da gibt es im Prinzip, ja, wollen wir anfangen. Es gibt einmal natürlich das System, dass Kaderathleten getestet werden müssen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass der Verband selbst noch eigene Tests plant oder vorschlägt. Und da sind zum Beispiel die Meisterschaften, Landesmeisterschaften auch zu nennen. Mhm. Und da kommt auch der Kontakt so ein bisschen mit dem Altersklassenbereich. Mhm. Weil natürlich im Altersklassenbereich oder Landesmeisterschaften auch im Altersklassenbereich durchgeführt werden.
Ja, diese Zahl von 1000, die du nanntest, die ist quasi von oben vorgegeben. Das ist NADA?
Das ist NADA. Vom Verband selbst sind ca. 150 Proben in Auftrag gegeben worden letztes Jahr.
Okay. Ja. Wer kann alles Proben in Auftrag geben? Wir reden ja auch über privatwirtschaftliche Großorganisationen wie Ironman. Wir wissen auch, dass es einzelne kleine Veranstaltungen gibt. Hier im Norden immer als positives Beispiel der OSE-Triathlon in Uelzen. Das ist ein privater Veranstalter, ein breitensportlicher Veranstalter, der sagt, wir haben gar keine Profiathleten am Start. Wir stehen aber fürs Thema Anti-Doping und wir führen Dopingkontrollen durch. Da hat es auch mal ein Redakteur von uns erwischt. Erwischt im positiven Sinne, also der musste zur Dopingkontrolle, die dann negativ ausgefallen ist. Das hat ja nichts mit Bundesinnenministerium, Kaderstrukturen und Verbänden zu tun. Kann jeder Veranstalter Anti-Doping-Tests beauftragen?
Das ist eine ganz gute Frage, eine schwierige Frage auch gleichzeitig. Als ich das übernommen habe, hätte ich jetzt genauso argumentiert wie du, nach dem Motto, ja klar. Die Sache ist einfach insofern schwierig, dass Kontrollen unabhängig stattfinden müssen. Das heißt auch jeder Veranstalter, du könntest jetzt, wenn du jetzt hier eine Veranstaltung organisieren würdest, könntest du sagen, ich hätte ganz gern Kontrollen. Mhm. Die kosten natürlich auch was, das Geld muss zusammenkommen. Man rechnet damit, es gibt verschiedene Kontrollen, je nachdem, wenn die Basisparameter bestimmt werden, rechnet man ungefähr mit 300 Euro pro Probe. Und das kannst du je nachdem, wenn du irgendwelche anderen speziellen Wachstumshormone nachweisen willst, kann das bis zu 1000 Euro pro Probe hochgehen. Also das Geld muss da sein einmal, dann kannst du sagen, ja, ich hätte es gern. Ob es die NADA dann durchführt, das ist dann Sache der NADA.
Es ist aber immer die NADA mit im Spiel. Ich kann nicht ein Labor beauftragen und sagen, macht mir hier Anti-Doping. Genau.
Es war bis vor 2 Jahren so, dass gerade in der Deutschen Triathlon-Union wir auch eigene Kontrolleure gehabt haben, immer noch haben, aber nicht im Einsatz haben mehr. Und dass vor 2 Jahren beschlossen wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir möglichst neutral bleiben wollten, dass die Kontrollen ausschließlich von der NADA durchgeführt werden. Mhm. Und NADA sagt, ihr könnt gerne vorschlagen, wir hören das gerne an, ihr könnt auch Athleten vorschlagen, aber schlussendlich haben wir die Testhoheit.
Ja, wenn wir jetzt über grob 1000 Proben im Jahr rechnen, reicht das? Oder wie stehen wir da im Vergleich zu anderen Sportarten?
Also insgesamt stehen wir sehr gut da. Exakte Daten liegen jetzt persönlich nicht vor. Ich hatte jetzt auch da wieder im Vorfeld Gespräche geführt. Und also wir sind, verstecken brauchen wir es auf keinen Fall. Dänemark ist auch ebenfalls ein Land, was sehr fortschrittlich ist mit dem Testsystem, die auch sehr in Breitensport gehen übrigens. Aber ansonsten sind wir, ich würde mal ganz sagen, wahrscheinlich wirklich weltführend.
Also weltführend als Anti-Doping-Nation Deutschland. Wie steht aber der Triathlon im Vergleich zu anderen Sportarten da innerhalb Deutschlands?
Innerhalb von Deutschland. Ich habe ja, wie gesagt, im Vorfeld da ein bisschen recherchiert, habe gerade noch Gespräche mit NADA vorgestern geführt. Und wie gesagt, natürlich Triathlon als Hochrisikosportart insofern, dass hier Doping natürlich Vorteile bringen würde offensichtlich. Ich sag mal, wahrscheinlich doch mehr als jetzt im Schach und den Schachspielern zu nahe zu treten. Wobei interessanterweise auch im Schach Dopingkontrollen durchgeführt werden, habe ich gesehen. Triathlon als Hochrisikosportart ist natürlich zu den top-kontrolliertesten Sportarten in Deutschland. Absolut gesehen sind 1000 Proben. Wir haben zum Beispiel in der Leichtathletik rund 3000 Proben 2018 gehabt. Wenn wir aber jetzt das Verhältnis sehen zu den Teilnehmern und zu den Mitgliedern, sind wir sicherlich da führend. Mhm.
Hochrisikosportart hört sich erstmal dramatisch an.
Ja, Hochrisikosportart insofern, dass Methoden Nutzen haben könnten, sag ich mal. Mhm. Das meinte ich ja gerade in Bezug auf die Schachgeschichte jetzt. Ja, klar, logisch. Mit den entsprechenden Maßnahmen könnte ich mich schon oder kann man schon einen Athleten vorwärts bringen. Deswegen wird ja auch getestet in dem Bereich.
Ja, ja. Wenn man jetzt an 1000 Dopingproben in Deutschland denkt und weltweit denkt, Triathlon sei eine Hochrisikosportart, dann kommen ja relativ wenig positive Fälle an die Öffentlichkeit. Ja? Grundsätzlich die Frage, wird jeder positive Befund oder auch jeder gesperrte Athlet in Deutschland veröffentlicht? Wir hatten diese Diskussion in der Vergangenheit, dass zum Beispiel Österreich da ganz anders mit umgeht. Wie wird das gehandhabt in Deutschland, wenn es tatsächlich einen positiven Fall gibt? Ich weiß nicht, ob es während deiner Amtszeit schon einen gab.
Nee,
gab's nicht. In dem halben Jahr.
Also die letzten 2-3 Jahre sind jetzt mir per se keine Daten bekannt, dass positive Ergebnisse ermittelt wurden. Es war jetzt dieses Jahr ein Fall, der so erstmal so unter der Hand als möglich positiv oder potenziell positiv rundgegangen ist. Aber im Nachhinein kam heraus, dass eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorliegt und damit ist er per se nicht positiv. Mhm. Und es werden alle positiven Ergebnisse veröffentlicht, zumindest in der DTU. Also
auch namentlich?
Auch namentlich. Also ich würde, und also eins, da stehe ich auch mal im Wort einher, dafür würde ich mich einsetzen, klar. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte, eben nicht nur die Abschreckung, sondern auch so ein bisschen, ja, kann man böse sagen, an den Pranger stellen, vielleicht so ein bisschen.
Gehört mit zur Abschreckung dazu.
Oder?
Ja.
Deswegen.
Ja, ja.
Ja, wenn das ganz unverhalt im Untergrund bliebe, würde der Abschreckungseffekt sicherlich deutlich kleiner ausfallen.
Ja, gibt es denn ein Dopingproblem? Du hast eine interessante Geschichte erzählt schon im Vorgespräch vom letzten Anti-Doping-Tag, den ihr, wie gesagt, durchführt im Herbst immer in Frankfurt, wo eine ganz erschreckende Zahl am Ende stand, wie viele Doper überhaupt auffallen. Ja, kannst du diese Rechnung nochmal rekonstruieren?
Also das Referat stammte von einem Mathematiker-Kollegen aus dem Saarland, das hat Dr. Pitsch heißt er, Werner Pitsch, hat so ein bisschen erzählt von anonymisierten Umfragen. Über die Methodik jetzt möchte ich gar nicht so weit ausführen. Interessante Methodik, wie man, war für mich auch komplett neu, wie man da zu validen Ergebnissen kommt. Auf jeden Fall hat man Bundeskader-Athleten befragt und anonymisiert und die Zahl schwankt so um den Bereich, 15 bis 25% der Bundeskader-Athleten haben in dieser Umfrage zugegeben, unerlaubte Mittel zu nehmen, also sprich ein Viertel.
Das ist viel und aufgedeckt werden die allerwenigsten.
Aufgedeckt gibt es auch Statistiken, also als mal durchgerechnet, aufgedeckt wird 1%.
1%.
Ja.
Woran liegt das? Liegt das an schlauen Athleten oder einer dummen Testsystematik?
Wenn wir das wüssten, dann wären die Tests wahrscheinlich mehr positiv. Ja. Man muss natürlich festhalten, dass die großen Enthüllungen der letzten Jahre eher weniger die einzelnen Tests gewesen sind, sondern die großen Geschichten, Erfurt sage ich beispielsweise,
ja.
Festina, das sind alles Aufdeckungen, die erfolgt sind aufgrund von Ermittlungsarbeit.
Ja.
Ich glaube, das Dopingsystem, das als Testsystem, ist notwendig, genauso notwendig wie eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn. Aber wir dürfen leider uns nicht der Illusion hingeben, dass wir damit erstmal einen Großteil erwischen, das schon mal nicht, sondern wir müssen im Prinzip schauen, dass wir intelligent, forschend, ermittelnd weitergucken.
Mhm.
Und da haben wir auch durch den Gesetzgeber Rückendeckung bekommen, dadurch, dass ja Anti-Doping oder Doping insgesamt, Anti-Doping, Doping, strafrechtlich verfolgt werden kann.
Mhm.
Dass es auch dementsprechende Ermittlungsbehörden gibt, die dort forschend und ermittelnd tätig sind.
Mhm. Wir haben das ja eben schon mal leicht angerissen. Verbände bekommen Gelder aufgrund von sportlichen Erfolgen. Sie müssen mit diesem Geld aber auch Anti-Doping-Maßnahmen durchführen, die eventuell diese Erfolge gefährden. Das beißt sich doch.
Ich weiß jetzt nicht, muss ich ehrlich gestehen, inwieweit die Gelder sport- oder erfolgsbezogen sind. Vielleicht weißt du da mehr.
Ja, also ich weiß es nicht für den Bereich Anti-Doping, aber Gelder und Verbandsförderung und Kaderstrukturen und so, die entstehen ja aufgrund von sportlichen Erfolgen. Und wir wissen, dass international Deutschland zwar eins der führenden Anti-Doping-Systeme hat, aber auch in Sachen sportlicher Leistungsfähigkeit vielfach nachgelassen hat. Das sind doch zwei widersprüchliche Systeme irgendwo. Ja, also wie groß ist tatsächlich das Interesse eines Bundesinnenministeriums, wirklich einen knallharten Anti-Doping-Kampf durchzuführen? Und wenn wir das Ganze mal weiterspinnen, kommen wir noch in ganz andere Gefilde. Ja? Die Ironman-Weltmeisterschaft ist das Vorzeigeprodukt eines börsenorientierten Unternehmens. Jeder positive Dopingfall würde doch den Kurs, den Aktienkurs dieses Unternehmens gefährden. Wie groß und wie nachvollziehbar, realistisch ist das Interesse tatsächlich in den verschiedenen Organisationen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du hast sie gleich mit der Frage ja dementsprechend schon beantwortet, muss man ja sagen. Das ist ja gerade das ganze Dilemma in der Test- oder in der Testsituation. Jeder Verband, jedes System, jede Institution muss im Prinzip Kontrollen weggeben, um also ein neutrale Stellen geben, um glaubhaft zu bleiben. Mhm. Jedes System, was sich selbst kontrolliert, ist nicht glaubhaft, in meinen Augen.
Ja. Und da ist man in Deutschland aber mit der NADA gut aufgestellt.
Ich denke, der Schritt auch vor 2 Jahren zu sagen, wobei das ja anderen nicht den Grund hatte, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir trauen unseren Kontrolleuren nicht. Das war mehr, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch einen Schritt nach draußen zeigen. Wir wollen zeigen, dass wir neutral sind, dass wir uns nicht selbst kontrollieren. Deswegen auch, was wir vorhin besprochen haben, dass die Testhoheit schlussendlich bei der NADA liegt. Mhm, und da, denke ich, sind wir in Deutschland ganz vorne.
Ja, du sagtest 1000 Dopingkontrollen, die fangen an bei 300 Euro, gehen aber auch schnell bis 1000 Euro. Wir reden über eine halbe Millionen Euro. Wo kommt das her, das Geld? Wie finanziert sich das ganze System?
Die gesamte NADA finanziert sich, also ich habe wieder den Jahresbericht da gelesen. 2018 war das Volumen gar nicht so viel, es waren rund 10 Millionen eigentlich nur gewesen, die in die gesamte NADA geflossen sind. Davon waren rund 20-25% vom BMI, vom Bundesministerium des Inneren. Weitere 20% auch nochmal durch andere Institutionen des Bundes. Da fließt ein Großteil des Geldes rein. Und innerhalb, und diese 9 Millionen oder 10 Millionen werden eigentlich so verteilt, dass rund ein Viertel in die Tests und Analytik gesetzt wird. Dann gibt es Personalkosten,
Öffentlichkeitsarbeit
etc., alles drum dran. Ja, da kann man grob sagen, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht komplett im Kopf, aber wenn ich davon ausgehe von 10 Millionen, dementsprechend 40%, dass dementsprechend ja rund nur 4 Millionen in die Kontrollsysteme aller Verbände reingehen, nicht nur Triathlon.
Mhm. Wir hatten es gerade in der letzten Episode unseres anderen Podcasts Carbon Lactat, dass einige Profiathleten ihre Tests aus dem Jahr 2019 öffentlich gemacht haben und unsere Vorzeigeathleten liegen irgendwo so in der Größenordnung 15 Tests im Jahr. Das ist schon nicht wenig, ja. Es wird aber auch andere Athleten geben, die deutlich weniger getestet werden. Wie viel Tests braucht man denn pro Athlet, um sagen zu können, du bist Mediziner, du hast dich auch im Rahmen deiner aktuellen Beauftragung da sicher mit den Methoden auseinandergesetzt. Wie viel Tests braucht man, um wirklich zu sagen, der Athlet ist sauber?
Gute Frage. Das ist natürlich abhängig von der Pharmakokinetik des jeweiligen Medikamentes, was ich unerlaubterweise zuführe. Wenn man dort offizielle Anfragen in NADA richtet, ist es auch verständlich, dass dort mit Zahlen praktisch komplett verschlossen wird.
Man will den Überraschungseffekt.
Logisch, ja. Es wäre ein Wahnwitz, wenn ich eine Anleitung gebe und sage, ab wann ein Medikament wieder ausgewaschen ist. Das würde ja Tür und Tor öffnen, eventuell Manipulationen. Die Häufigkeit macht's, die Intelligenz macht's, was wir vorhin gesagt haben. Ich denke, es ist wichtig, eben nicht nur im Wettkampf zu kontrollieren, sondern gerade im Bereich des Trainings, der unerwarteten Kontrollen zu erscheinen.
Wie groß ist der Testpool von Athleten, die überhaupt in die...
In Deutschland?
Ja,
Also es gibt ja drei Pools. Gell? Es gibt ja den RTP-Pool, der sind speziell registrierte Athleten, die, ich sage es mal, wahrscheinlich wird ein Jan Frodeno da eben auch drin sein, A-Kader-Athleten. Dann gibt es den den nationalen Testpool, den NTP und den ATP, den allgemeinen Testpool. Insgesamt, also ich habe laut Aussage der DTU-Geschäftsstelle, sind im RTP circa auch 15 Athleten ungefähr drin. Mhm. Insgesamt in allen drei Pools sind momentan ungefähr circa 300 Athleten drin.
300 Athleten, mhm. Ja, das ist ja auch schon nicht ganz so wenig.
1000 Tests, 300 Athleten, 3 Tests pro Athlet. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass einige 10-mal getestet werden und mehr, fällt bei einigen sind halt nur 1 oder 2, wenn überhaupt.
Ja, wir reden da ja größtenteils über den absoluten Spitzensport. Wir haben im Triathlon aber natürlich das Phänomen, dass es auch in höheren Altersklassen noch einen hochintensiven Leistungssport gibt. Ja, wir haben schon über das Thema Hawaii gesprochen. Das ist ein Thema, das lässt sich ja nicht als Feierabendsportler bewerkstelligen. Ja, das heißt, es sind Athleten, die unheimlich viel Zeit und Energie ihres Lebens in diese großen Ziele stecken.
Und, muss man ergänzen, weil ich hatte gerade auch vor 2 Tagen eine Diskussion, da hieß es, naja, im Leistungssport, da müssen wir testen, weil da geht es ja um Geld. Mein Argument war, auch im Breitensport, wenn ich die Trainingszeit in Arbeitszeit umrechne, ich könnte ja stattdessen statt 20 Stunden Training pro Woche 20 Stunden als Arzt arbeiten. Also respektive ist die Trainingszeit auch Geld.
Ja,
da geht es
ja
auch um was. Da geht es nicht nur um die goldenen Ananas im Verein.
Ja, interessanter Aspekt.
Hawaii, ja. Hawaii-Quali.
Ja.
Beispielsweise auch.
Ja, ja. Hawaii-Quali.
Wie viel, was haben wir mal ausgerechnet, was kostet, um einmal nach Hawaii zu kommen? Ja, Flug etc., was alles da investiert wird. Trainingslager davor, mhm. Material dementsprechend, Sitzpositionsanalyse, Personal Trainer, was weiß ich, was da alles noch da ist. Das ist auch finanziell ein Aufwand, der jetzt nicht ausgezahlt wird, aber den der Athlet, dem es was kostet.
Ja, das heißt, wir haben eine Klientel, die ist hoch ehrgeizig. Und in der Regel auch gut situiert. Mhm. Ja, das sind Menschen, die stehen mitten im Beruf, die können es sich irgendwann leisten, Triathlon zu treiben. Und wir wissen von den Fahrrädern, da gibt es Räder in den Wechselzonen von Rot-Frankfurt-Hamburg von 1.000 Euro bis 15.000 Euro. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Budgets wahrscheinlich, was unterstützende Maßnahmen betrifft. Ja. Ist nicht dieser Leistungs-Age-Group-Sport noch viel mehr Hochrisikosport gegenüber dem Spitzensport?
Genau das ist meine Meinung. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, als ich das Amt angetreten habe, dass ich ganz gerne das Kontrollsystem gerade im Altersklassenbereich etwas ausbauen möchte. Mhm. Wohlgemerkt mit dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, dass nur ein kleiner Teil der Tests dementsprechend, wenn es, also ich sag mal, wenn im Kaderbereich 1% aufgedeckt werden können, glaube ich nicht, dass wir im Altersklassenbereich dann 100% aufdecken können im Endeffekt. Aber ich denke, dort Geschwindigkeitskontrollen einzuführen, also Kontrollen insgesamt einzuführen, macht durchaus Sinn.
Ja. Wie kann man da weiterkommen? Ja, da muss man doch die Veranstalter auch mit in die Pflicht nehmen. Ja, ein Startplatz kostet 600 Euro, eine Basis-Doping-Probe, die Hälfte davon.
Also interessanterweise hatten wir ich koordiniere ja auch so ein bisschen die Meinung der Anti-Doping-Beauftragten der Länder. Wir hatten da jetzt auch uns so eine Online-Gruppe zusammengetan, einfach um uns auch unsere Meinung und unser Vorgehen so ein bisschen zu koordinieren. Ich glaube, Brandenburg und Schleswig-Holstein haben schon den Anti-Doping-Euro eingeführt. Und das finde ich, also klingt erstmal sehr, sehr logisch und sehr, mhm, sinnvoll. Und wie man so eine Umsetzung finanziell umsetzt, das kann man ja diskutieren, ob jetzt vom Startpass 1 Euro weggeht oder ob jetzt der Veranstalter, was ich pro 100 Teilnehmern speziellen Betrag bezahlt oder wie auch immer, oder ob vielleicht sogar ein privater Sponsor in der Lage ist, zu sagen, hey, hier, wir als Automarke, wir stehen auch für einen sauberen Sport an, nicht nur sauberen Motor, sondern sauberen, yeah, Sportlermotor ein. Das bleibt dahingestellt, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Die Frage ist nur, ist es gewünscht und wie wird es umgesetzt?
Ja, 250 Deutsche qualifizieren sich jedes Jahr für einen Ironman auf Hawaii, die Hälfte davon schätze ich mal bei Rennen in Deutschland. Das heißt, da hätte man irgendwie 120 Leute, die muss man doch testen.
Ja.
Das ist genauso wie ein deutscher Meister auf der Kurzdistanz getestet werden muss, muss man doch irgendwo, wäre das nicht der beste Punkt der Prävention zu sagen, wenn ihr dieses Ziel erreicht, dann seid ihr aber auch automatisch getestet?
Oder stichprobenartig, sehe ich auch denkbar, gell? Gut, man könnte die Sieger testen rein theoretisch, also sind alles Spekulationen, meine ich jetzt, aber dass man auch in den hinteren Bereich reingeht, dass man Proben einfach oder Tests ankündigt, wären ja auch schon Möglichkeiten. Mhm. Ja? Ich brauche keine Unmengen. Witzigerweise bin ich ja selbst, vorletztes Jahr in Dänemark bei den 73 Europameisterschaften gestartet, kam so irgendwie Platz 70, kam ich reingetrudelt und hatte dann plötzlich einen Kontrolleur der WADA vor mir. Guten Tag, bitte einmal mit zum Dopingtest. War dann ganz erstaunt, war mal schön zu sehen, wie es von der anderen Seite aussieht. Und wie schwer es doch mal sein kann, wenn man vollkommen ausgedörrt ist, weil man die letzten Kilometer ohne Getränk gelaufen ist, wie lange es dann doch dauern kann, bis die berühmten 90 Milliliter im Becher landen, 2,5 Stunden respektive. Also es wird getestet und ich glaube, dort wurden 6 Athleten im Profibereich vom Podium getestet und 6 Athleten im hinteren Bereich gelost.
Das ist super.
Das ist schon mal eine Sache. Allerdings habe ich auch so ein bisschen rumgemeckert, es wurde nicht kommuniziert. Es war keinem bekannt. Ich denke, es würde Sinn machen, da im Vorfeld offensiver ranzugehen, nach dem Motto, hey, hört mal zu, wir haben 6 Tests, die hier etabliert werden.
Ja, das wäre schön, wenn jeder Athlet, der sich für eine große Veranstaltung anmeldet, weiß, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass er zur Dopingkontrolle gerufen wird.
Nicht nur große Veranstaltungen.
Ja.
Warum nicht auch kleine Veranstaltungen?
Warum nicht auch kleine?
Weil, wo willst du die Grenze ziehen, gell?
Ja, ja.
Hier respektive Hamburg haben wir den größten Triathlon. Sind weitere hochkarätige Wettkämpfe in Deutschland denkbar, wo Tests durchaus Sinn machen?
Ja. Und dann kommt der größte Veranstalter und sagt, wir haben jetzt einen neuen Sponsor, das ist ein Schmerzmittelhersteller. Tja. Und auf der Laufstrecke des Ironman Hawaii gibt es die Aleve No Pain No Gain Mile, die von einem Schmerzmittel gesponsert ist, gebrandet ist, auch offensichtlich ganz offensiv da dargestellt wurde. Und jeder Athlet hat auf seiner Urkunde, dass er den Ironman Hawaii gefinisht hat, ausgewiesen, er hat diese Schmerzmittelmeile auch durchlaufen.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Aber ihr habt ja schon drüber berichtet, ich glaube, ihr habt mich auch zitiert damals.
Ihr habt damals eine Pressemitteilung rausgegeben von der DTU.
Genau, es gab eine Pressekonferenz. Also wir haben uns deutlich davon distanziert, aus diversen Gründen heraus. Moralisch, ethisch, verwerflich in meinen Augen. Falsche Signalwirkung nach draußen. Schmerzmittel prophylaktisch haben im Sport null verloren.
In der Theorie ja, in der Praxis sieht das anders aus. Ja. Du bist Sportmediziner. Passieren dir Dinge in der täglichen Praxis, dass die Athleten bewusst oder unbewusst nach Mitteln und Methoden fragen, die nicht erlaubt sind?
Die nicht erlaubt sind? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte einen Fall eines Athleten, der nicht aus dem Triathlon-Bereich kommt, der mich offen angesprochen hat, der gesagt hat, er möchte jetzt ganz gern in den USA in einem bestimmten Sportart, ich sage erstmal keine Sportart, weil dann würde der Athlet sich wahrscheinlich erkennen, wenn er mich jetzt hier hört, würde er jetzt auch angreifen wollen und es gibt doch bestimmt Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. In den USA würde ja sowieso jeder was nehmen und er möchte konkurrenzfähig sein, aber er möchte es nicht ohne ärztlichen Rückendeckung tun und ohne ärztliche Kontrolle praktisch. Herzlichen Glückwunsch. Du bist aus 3 Gründen hier an der falschen Stelle. Erstmal bin ich eigentlich Dopingbeauftragter. Zweitens finde ich das sicherlich nicht in Ordnung. Und drittens darf ich auch strafrechtlich und berufsrechtlich schon mal gar nicht.
Und der hat dann die Praxis gewechselt?
Nein, der ist immer noch da, tatsächlich. Okay. Aber was nimmt, weiß ich nicht. War auch nie wieder ein Thema gewesen. Sag mal so, ich fand's okay von ihm. Ist ein Patient, der auch so da ist, fand ich okay, dass er so direkt angesprochen hat. Hätte ja irgendwie auch dann drumherum was erzählen können. Ansonsten ist mir jetzt aus den letzten 17, 18 Jahren gar nichts bekannt. Null.
Okay.
Würde ich definitiv sagen.
Ja. Das ist ja erstmal ein positives Zeichen. Jetzt weiß man nicht, ob die Athleten, die es machen wollen, andere Wege gehen ohne Mediziner, ob sich rumgesprochen hat, zu welchen Mediziner man gehen kann. Oder wie auch immer es passiert. Ja, wir wissen, es passiert. Ja, wir müssen nur rankommen und wir müssen vor allen Dingen warnen. Was kann alles schiefgehen?
Ja gut, der Markt, der muss ja nicht unbedingt über den Mediziner gehen. Gell? Es gibt ja Recherchen, die zeigen, dass du im Internet eine relative Menge bestellen kannst aus dem Ausland, ohne dass das Rezepte verlangt werden. Also ich glaube, das ist da nicht die große Kunst, da irgendwo dran zu kommen.
Ihr als Sportmediziner-Community in Deutschland, tickt ihr da anders als zum Beispiel der US-Sportmediziner? Wir haben das Thema gehabt, Alif, das ist ja in den USA, gut, wir wissen aus Gesprächen, dass es auch sehr bipolar angekommen ist bei den Athleten. Manche haben gesagt, ja normal, manche haben gesagt, nee, geht gar nicht. Bei den Medizinern wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Wir wissen, die USA haben eine riesen Opioid-Epidemie, so wie wir in Deutschland wahrscheinlich eine Alkoholepidemie haben. Themen werden in verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt, ja.
Es blieb erstmal die Frage zu beantworten, ob die Sportmediziner der einzelnen Länder anders ticken als die Bevölkerung der einzelnen Länder. Ja. Ich vermute mal ganz stark, da die Leute in den jeweiligen Gesellschaften sozialisiert wurden, ticken die wie die jeweilige Gesellschaft. Und ich möchte da nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich ist das Problembewusstsein dementsprechend in anderen Ländern halt doch anders als hier ist. Wie mit allen sozialen Werten, sag ich jetzt mal.
Ja, der US-Verband hat gerade verschiedene neue Partner kommuniziert. Da geht es um irgendwelche Mittelchen zum Einreiben bis hin zu Cannabis-Produkten, die man als Mitglied dann zu besonderen Preisen erwerben kann. Da gibt es im Bereich der Deutschen Triathlon-Union zumindest aktuell nichts.
Da gibt es nichts.
Da würdest du auch dein Veto einlegen.
Da würde ich mein Veto einlegen, ja.
Aber was kannst du als Anti-Doping-Beauftragter denn tun im Bereich Prävention? Wie kommst du an die Triathleten ran? Wie kommst du an die Menschen ran? Außer, also, dass wir jetzt hier sprechen.
Also, ist ein Tool immerhin. Kommunikation nach außen hin. Die DTU hat sich sowieso insgesamt sehr der Prävention verschrieben. Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass jetzt, wenn ich gerade die Daten da sehe, mit 1% Möglichkeit, positive Ergebnisse zu erzielen. Ich denke, im Bereich der Prävention kann ich natürlich schon ein ganz anderes Denken von Jugend an etablieren. Und das wissen wir ja von vielen Aspekten, Erziehungsaspekten auch, dass sowohl der Vorbildcharakter ein ganz wichtiges Spektrum ist. Dein Kleiner war von hier gewesen, macht auch Triathlon. Ist zwar ballaffin, aber macht Triathlon. Warum macht er das? Macht er nicht. Wenn du kein Triathlon machen würdest, würde er wahrscheinlich nicht am Triathlon starten. Also ja. Der Vorbildcharakter, es geht ja auch mit Handykonsum, mit Medien, alles drum und weiter. Der Vorbildcharakter ist was ganz Wichtiges. Und je früher wir im Prinzip anfangen, da überhaupt ein Denken zu schaffen, dass unerlaubte, ich sag mal, sportliche Abkürzungen nicht indiziert sind und verwerflich sind, desto früher kann ich da anfangen, ein Umdenken zu bewirken.
Passiert da genug? Ich erinnere mich, in meiner Jugend gab es groß überall die Plakate, keine Macht den Drogen, ja, vor allen Dingen im Sport. Da gab es groß sichtbare Kampagnen, das fehlt mir momentan so ein bisschen.
Nee, das gibt schon was. Also die NADA ist ja sehr offensiv, es gibt also so eine Art NADA-Mobil auch. Wenn du jetzt hier eine Veranstaltung durchführen würdest und rechtzeitig anmelden würdest, du könntest da gratis, kostet dich gar nichts als Veranstalter, könntest du eine Informationszelt organisieren, die kommen mit Informationsbroschüren, mit wirklich sinnvollen und auch nicht irgendwelchen lapidaren, oberflächlichen Geschichten, sondern wirklich mit Themen, mit Inhalt, wo man auch jetzt hier auch, wurde auch am Anti-Doping-Tag dargestellt, wo ich gesagt habe, Mensch, das macht wirklich Hand und Fuß. Die kannst du anfordern, die kommen, die informieren. Zu mir, meine Praxis beispielsweise, kommen auch viele andere Athleten zu Routineuntersuchungen. Ich werde nicht müde zu betonen, dass es die NADA-App auch gibt, die sich jeder Sportler in meinen Augen runterladen sollte. Das möchte ich auch hier dann im Rahmen des Podcasts dafür mal Werbung betreiben. Es gab auch,
glaube ich, verlinken wir gerne in den Shownotes.
Ja, die ist wirklich super. Habe ich drauf, haben viele Athleten drauf. Alle, die von mir betreut werden, haben es eigentlich drauf. Und die ist, du kannst jederzeit, wird immer aktualisiert, jederzeit sehen, ob Medikamente erlaubt sind, ob Medikamente bedenklich sind, ob sie im Wettkampf erlaubt sind, ob sie im Training erlaubt sind oder ob sie ganz verboten sind insgesamt.
Was sind so die Kommunikationstools? Droht man damit Sperren oder klärt man über Nebenwirkungen auf? Oder was wird da kommuniziert? Was muss kommuniziert werden?
Es geht um die Sinnhaftigkeit des Sports im Allgemeinen. Ja. es wurde vor 2 Jahren, war glaube ich auch am Anti-Doping-Tag, hat ein Sportethiker gesprochen, was sehr nett war, fand auch ein tolles Referat. Da ging es um die Sinnhaftigkeit des Sportes und dass der Sport jetzt anders ist als die Gesellschaft, aber eine besondere Form hat. Mhm. Ja, es wurde dargestellt, das Beispiel fand ich sehr nett. Es ist einem Nicht-Sportler relativ schwer verständlich zu machen, die Sinnhaftigkeit eines 4-Meter-Laufes. Ja, die stehen an der Startlinie, es schießt und 50 Sekunden später stehen wieder alle an der gleichen selben Stelle. Mhm. Ja, so, wo liegt da der Sinn drin? Und gesellschaftlich liegt da in dem Sinne kein Sinn drin, also dass keine Produktivität geschaffen wurde. Der Sinn liegt darin, dass wir im Sport bestimmte Regeln etablieren. Also der Sport, um auf den 4-Meter-Lauf zurückzukommen, es zählt die Voraussetzung, jeder soll das Beste geben. Es macht keinen Sinn, 4 Meter zu laufen, wenn einer sagt, naja, ich gehe mal spazieren, der andere trinkt, ich trinke während des Kaffees. Man geht davon aus, dass alle auf der Bahn versuchen, ihr Maximum herauszugeben. Mhm, und dann gibt es das Prinzip der Gleichheit und der Natürlichkeit. Und die Natürlichkeit heißt eben, dieses Mittel zu erreichen, die 4 Meter zu laufen mit meinen eigenen Füßen, ohne dass ich unterwegs vielleicht ein Fahrrad nehme und da vielleicht ein bisschen schneller bin oder andere Maßnahmen. Das heißt, ein Dopingvergehen oder die Einnahme von Doping führt den Sport ad absurdum. Das ist nicht nur ein Betrug, sondern bewirkt, dass der Sport kein Sport mehr ist. Sondern, ich sag mal, lapidar wie eine Zirkusveranstaltung. Mhm, ja, wo auch Leistungen gebracht werden. Du kannst auch Roboter gegeneinander kämpfen lassen, auch toll zu sehen. Ich glaube, in Dubai sitzen auf den Kamelen mittlerweile auch Roboter, die dann, gut, die Kamele laufen noch selbst zu.
Ja,
gut.
Ja.
Das ist halt.
Das ist aber ein Kinderschutzprogramm, weil die
ja, Kinder nicht mehr auf die Kamele. Stimmt schon, ja, aber es war ja vielleicht ein Fall. Aber es gibt ja so Roboterkämpfe beispielsweise auch.
Ja, ja, ja.
Die kann man sich auch angucken. Mhm. Sportlicher Wert, fraglich. Wrestling, ja, schreine Show. Sport, Fragezeichen. Mhm, ja. Und diese Werte gilt zu vermitteln, den Leuten zu sagen, hey, Doping ist jetzt nicht nur ein Vergehen, damit führst du den Sport ad absurdum eigentlich. Mhm. Und das möglichst früh zu verankern.
Das ist ja der Grundgedanke des Triathlons. Das Hauptziel ist ja das Finish. Ja, also es ist ja nur ein kleiner Bruchteil von Athleten, die irgendwann mal um eine deutsche Meisterschaft, um eine Hawaii-Quali oder einen Altersklassensieg irgendwo kämpfen. Die meisten wollen ja finishen und Erlebnisse haben. Ja, das heißt, da ist sicher das Thema des Betrugs an sich selbst ein ganz großes Thema. Da unterscheidet sich vielleicht der Triathlon von anderen Sportarten, weil den 400-Meter-Lauf, den schafft jeder. Das Finish.
Ja.
Fast jeder. Ne? Frage, vielleicht siehst du es in der sportmedizinischen Praxis anders, aber beim Triathlon geht es um das Finish aus eigener Kraft, ja. Mhm. Und ist nicht das ein wichtiger Aspekt im Bereich Prävention im deutschen Sport? Ihr betrügt euch selbst?
Genau.
Im Triathlon?
Ja, genau. Mhm. Ja. Ihr führt den Sport damit ad absurdum praktisch. Mhm. Mhm. Und gerade wenn ich deine Worte jetzt aufgreife, wenn es ums Finishen geht, um sich was zu beweisen, in dem Augenblick, wo ich das mit, da könnte ich auch gleich in die S-Bahn steigen, könnte den Marathon um 20 Kilometer verkürzen, dann komme ich auch ins Ziel.
Gibt es auch immer wieder.
Ich weiß, gibt es, ja klar. Ja, ja. Soll derjenige mit seinem Ergebnis dementsprechend zufrieden sein, nicht zufrieden sein. Ja. Mhm. Aber das führt den Sport ad absurdum. Der S-Bahn-Fahrer, das ist kein Vergehen, das ist nichts praktisch. Mhm.
Haben wir auch im Triathlon schon gehabt, hier in Hamburg. Altersklassenweltmeisterschaft 2007, der Schummel-Opi von Fehmarn, ging sogar bis in die Bild-Zeitung. Strecke abgekürzt.
Wahnsinn eigentlich,
gell? Ja,
da geht es ja dann, da war es ja Meisterschaften wahrscheinlich gewesen, oder? Da
waren es Weltmeisterschaften,
genau. Da ging es dann um den Titel.
Ja.
Aber ich glaube jetzt jemand, der sagt, okay, ich möchte einmal in meinem Leben einen Marathon gelaufen sein oder einen Halbmarathon gelaufen sein oder einmal im Leben einen Berglauf gemacht haben oder einmal im Leben einen Ironman gefinisht haben, da geht es ja um die Zeit, wo die Zeit absolut keine Rolle spielt.
Ja.
Da ist, glaube ich, auch der Schritt, jetzt wirklich zu unerlaubten Maßnahmen und Mitteln zu greifen, gering.
Naja, geht es um das Gefühl, ich habe diesen Marathon gefinisht, oder geht es um das Statussymbol der Marathon-Finisher-Medaille, die bei mir im Büro an der Wand hängt, wo alle sie sehen können? Ja, das ist immer noch ein anderer
Aspekt. Das sind ja zwei Fragen, genau. Fragen. Einmal, dass sich selbst was beweisen oder den intrinsische Motivation oder extrinsische Motivation. Klar, wenn ich extrinsisch motiviert werde, dass, hey, liebe Arbeitskollegen, schaut mal zu, hier, ich habe nicht nur ein Haus gebaut, ein Buch geschrieben, ja, sondern ich habe ja auch meine Finish-Medaille vom Ironman hier hängen, dann mag das ein Grund sein. Aber wenn ich dann von innen heraus selbst motiviert versuche, meine Grenzen auszuloten, ich glaube, dann ist das Problem, dass das Dopings zu vernachlässigen. Ja.
Also ich erinnere mich an viele Finisher des zweiten Ironman Hamburg, wo das Schwimmen ausgefallen ist, ja. Die wollten einen Ironman finishen. Genau. Dann fällt das Schwimmen auf. Die haben sich hinterher zwar damit abgefunden, dass die Bedingungen und Gegebenheiten so waren, ja, und sie an dem Tag angenommen, aber hinterher haben sich doch viele unvollständig gefühlt.
Klar. Ja? Weil also, es eben den Sprint kein Triathlon ist.
Genau. Das sind dann keine Kandidaten für Doping.
Denke ich, ist reine Spekulation, ja, was wir hier führen, aber da macht es ja eigentlich auch wenig Sinn. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, ja. Ja, jetzt haben wir aber das Thema, dass es doch immer wieder positive Fälle gibt. Zum Glück im Triathlon zuletzt wenige. Wir haben drüber gesprochen, wir haben im letzten Jahr den Fall Stefan Schumacher gehabt. Kein aktueller Dopingfall, das Ganze über ein Jahrzehnt zurück. Der ist als Profi zurückgekehrt in den Triathlonsport, hat sich für Hawaii qualifiziert, ist da gestartet. Wir haben ein Interview mit ihm geführt und wissen, wie heißt das Thema ist in der Triathlon-Szene. Jetzt gibt es viele Athleten, die sagen, Doper müssen lebenslang gesperrt bleiben, schon ab dem ersten Vergehen. Das ist ein nicht zu verzeihender Fehler und diese Menschen sollen bei uns im Sport nichts mehr zu tun haben. Wie stehst du dazu?
Schwierige Frage. Ich denke, muss man einfach auf mehreren Ebenen mal sehen. Sportlich gesehen ist es so, dass wir ja wissen, dass Stichwort Epigenetik, vielleicht dem einen oder anderen Begriff, wir wissen, wir haben so eine Art Memory-Effekt. Das heißt, jemand, der auf einem hohen Niveau trainiert hat, wird immer wieder relativ leicht auf dieses hohe Niveau kommen. Ich sage immer, Ferrari bleibt Ferrari, auch wenn er mal im Winter in der Garage gestanden hat. Und ich denke, dass, oder es ist ja erwiesen, es gibt Studien dementsprechend, dass Personen, die früher unerlaubte Substanzen genommen haben, davon sicherlich lebenslang profitieren. So, und das ist sportlich gesehen, muss man sagen, ja, stimme ich den Leuten zu, die sagen, lebenslange Sperre, weil die haben lebenslang einen Vorteil. Moralisch schwierig. Da bin ich geläutert. Wahrscheinlich wie du auch so ein bisschen. Wir hatten ja vorhin im Vorfeld schon mal gesprochen, gerade über das Interview, was ihr mit dem Michael Schumacher, Stefan Schumacher durchgeführt habt. Ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, Mensch, um Gottes Willen, verwerflich, dem Menschen keine Plattform bieten insgesamt. Aber ich glaube, jeder, der sich das Interview angehört hat, hat seine Meinung wohl, denke ich, revidiert. Der Mann ist durch alle Höhen und definitiv alle Tiefen gegangen, die es gibt. Und da wäre ich sicherlich der Letzte, der moralisch da einen Zeigefinger heben würde. Und juristisch gesehen ist die Sache eindeutig. Es gibt eine Sperre, wenn die abgesessen ist, war es das. Und dann muss ich sagen, warum soll der Sport anders sein als die Gesellschaft? In der Gesellschaft gibt es auch eine zweite Chance. Bei vielen sagen sogar eine dritte und eine vierte Chance.
Mhm. Ja. Sehr schwieriges Thema, ganz bestimmt. Was sagst du überhaupt zum Thema Sperren? Sperren bewegen sich ja in der Regel so im Zeitraum 2 Jahre, bei schlimmeren Vergehen 4 Jahre. Reicht das? Mhm. Ist das Abschreckung genug?
Na gut, wir wissen ja von anderen Sachen, dass zum Beispiel eine Todesstrafe in manchen Ländern nicht bewirkt, dass die Kriminalität nach unten geht. Mhm. Ich glaube, die Strafhöhe wirkt nicht abschreckend. Also von daher, ob wir jetzt 5 Jahre machen, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre machen, das ist für denjenigen, der in dem Augenblick zu unerlaubten Mitteln greift, sicherlich kein Argument. Mhm. Ich denke, 2 bis 4 Jahre, so wie es momentan ist, gehandhabt wird, ist eine gute Sache. Und das primär einfach, um ihn zu bestrafen, um ihn rauszunehmen, um auch dem Umfeld dementsprechend die Chance zu geben, eben nicht mit nicht abkürzenden Athleten zu starten.
Habt ihr darüber nachgedacht oder ist das überhaupt schon vielleicht auch gängige Praxis mit ehemaligen Dopingsündern, die aber sagen, ich habe damals Mist gebaut, auch zusammenzuarbeiten, auch im Bereich der Prävention?
Wie gesagt, ich bin ja erst seit September im Amt. So viel Zeit ist ja noch gar nicht ins Land gegangen. Aber ist sicherlich eine Möglichkeit. Du meinst Stichwort auch Kronzeugen. Es geht ja auch ein bisschen dahin, wenn du die Sache denkst, was ich vorhin gesagt habe, dass die großen Geschichten aufgedeckt wurden durch Ermittlungsverfahren. Mhm. Also es macht durchaus Sinn, mit Personen zusammenarbeiten, die A, Insiderwissen haben. Und es macht sicherlich auch Sinn, um jetzt gerade mal auf den Stefan Schumacher zu kommen, der ja gesagt hat, der jetzt auch, glaube ich, im Anti-Doping-Kampf da auch mitarbeitet. Ich finde, sowas wird glaubwürdig. Andere sagen vielleicht, naja, okay, jemand, der einmal gedopt hat, dem glauben wir gar nicht mehr. Aber gerade um das auf dieses Interview beziehend, würde ich sagen, es wirkt durchaus glaubwürdig.
Also meine Meinung ist, man muss sich die Geschichten zumindest anhören.
Genau, das auf jeden Fall.
Man muss mit den Leuten sprechen, ja, man darf sie nicht als Monster brandmarken, ja. Man muss mit den Leuten sprechen, um daraus zu lernen. Ja,
und deshalb leben wir ja in der Demokratie zum Glück.
Ja.
Ne? Freie Meinungsäußerung.
Ne? Also wir haben ja auch solche und solche Doper. Beim einen war es dann auf einmal die Zahnpasta, die verunreinigt war oder sonst was, und andere sagen ganz klar, ich habe Mist gebaut und ich stehe dazu und ja, das ist Teil meines Lebens.
Auch das,
ein ganz schwieriges
genau.
Thema, ja.
Ein ganz kleiner.
Und, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhaken muss, wir haben natürlich auch die ganz, ganz große Dunkelziffer von Athleten, die im Rampenlicht stehen und vielleicht das gleiche Problem hatten, aber das Glück hatten, in Anführungszeichen, nicht erwischt worden zu sein, ja. Also, es ist schwierig.
Und wir haben Athleten, die erwischt wurden und immer noch im Rampenlicht stehen. Gibt's natürlich auch.
Ja.
Stichwort Österreich, ja. 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 Ich fand eure, gerade deine Meinung, wie du sie dargestellt hast, bezüglich Fahnenträger, fand ich gut. Ja, das war in meinen Augen ja eine Fehlentwicklung.
Ja, das ist ein ganz heißes Thema, das Thema Österreich. Ja, ich habe da mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen. Ich habe auch sofort eine Resonanz vom österreichischen Verband damals,
glaube ich,
klargestellt haben. Das ist nicht der Fahnenträger des österreichischen Verbands und so wie ihr es kommuniziert, nehmt ihr uns hier irgendwo in einer Art Sippenhaft. Ja. Trotzdem hat man manchmal, ich habe zwei Eindrücke, auch aus allen Gesprächen, die ich geführt habe. Der eine ist, dass der Umgang mit ehemaligen Dopingsündern, und da gibt es eben auch Extremfälle wie eine Lisa Hüttaler zum Beispiel, die dann auch noch versucht hat, das Labor zu bestechen und so weiter, dass der Umgang etwas lapidarer ist, als er in Deutschland ist. Ja, in Deutschland ist Doping emotional, gesellschaftlich ein sehr, sehr großes Verbrechen. Das ist in anderen Ländern anders. Der andere Eindruck ist aber, dass Österreich einen sehr konsequenten Anti-Doping-Kampf inzwischen führt und seine Athleten auch klarer öffentlich benennt. Ja, das heißt, da gibt es keine Grauzone. Ja, da gibt es die Dopingsünder, die klar benannt sind, die gesperrt werden, die aber dann wieder kommen, als sei nichts geschehen manchmal. Und das ist eben dieser Fall, wo ich nach wie vor meine Meinung habe, dass das nicht hätte passieren dürfen, dass ein umstrittener Athlet als Fahnentrainer einer ganzen Sportnation und Age-Groupern und Freizeitsportlern voranschreitet. Ja, das zu der Meinung stehe ich. Ja, das auch dazu gibt es verschiedene Meinungen. Hätte ein Stefan Schumacher, der auch mal ein Dopingproblem gehabt hat,
großer Aufschrei wahrscheinlich,
auch als Profi auf Hawaii am Start war, hätte der die deutsche Fahne getragen, wäre er alleine da gelaufen, hätte sich keine Age-Gruppe angeschlossen. Ja, das ist eine national unterschiedliche Mentalität, ja, obwohl wir in einem gleichen Sprachraum leben und nur eine kleine Grenze uns trennt, die sehr offen ist. Also das ist für mich nach wie vor ein großes Rätsel. Ihr als Bayern seid näher dran.
Baden-Württemberg sind wir noch.
Okay.
Nah an der bayerischen Grenze.
Ja, es ist schwierig, aber meine Meinung ist, man kommt nicht umhin, wenn man das Thema wirklich betreiben will, dass man auch mit diesen Leuten spricht und wenn sie Bereitschaft signalisieren, auch mit ihnen öffentlich spricht.
Ich denke, sprechen ist immer gut, oder?
Ja, wie gesagt, das ist Demokratie.
Ja. Ja. Ganz kleinen Aspekt wollte ich vorhin noch erwähnen, der mir auch relativ neu war, den ich bis dato auch gar nicht kannte, aber uns Medizin eigentlich klar ist, sein sollte. Keine Methode ist hundertprozentig. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch, man schätzt eine Dunkelziffer, ca. 5 bis 6 Proben pro 100.000 Proben sind falsch positiv.
Oh.
Und das ist auch ein heikles Ding natürlich.
Ja, ja.
Das heißt, was mache ich mit jemandem, der tatsächlich nie was genommen hat und positiv ist? Komme ich deswegen drauf, weil du von die Zahnpasta erwähnt hast, so ein bisschen, ja. Mhm. War ja auch lange in der Frage, was steht im Raum, war es die Zahnpasta, war es doch nichts.
Wir reden über Dieter Baumann, der
genau.
Ja auch rehabilitiert ist heutzutage.
Genau, jahrelang gesagt, ich habe definitiv nichts gemacht insgesamt. Ja. Mhm. Also die Möglichkeit darf leider auch nie aus den Augen verloren werden, dass auch mal ein falsch positives Ergebnis vorliegen kann. Mhm. Wie in der Medizin immer.
Ja, ja.
Heikle Geschichte. Ja. Das heißt, wenn ich die Zahl der Proben nach oben schraube ich natürlich auch die Zahl der falsch positiven Fälle nach oben. Hm.
Hast du ein Bauchgefühl, dass da noch was auf uns zurollt? Wir haben über Erfurt ansatzweise gesprochen. Wir wissen, da sind noch viele Dinge in der Ermittlung. Hast du da, kann man als Anti-Doping-Auftragter eine Sorge haben, dass da was kommt? Oder kann man nur hoffen, dass wenn da was war, dass es auch ans Licht gerät jetzt?
Letzteres hoffe ich doch mal. Die Sorgen kann man immer haben.
Ja.
Aber schlussendlich ist es ja auch, liegt es auch gar nicht in meiner, in meinem Einflussbereich dort. Ja, das liegt auch außerhalb der Aufgaben des Anti-Doping-Beauftragten. Ja, also meine Hauptaufgabe ist ja im Prinzip aufzuklären, zu vermitteln, Prävention voranzutreiben, Tests voranzutreiben, eventuell die Ideen des Verbandes nach außen darzustellen. Mhm. Was jetzt im Untergrund läuft, lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich das Amt auch angetreten, das waren meine Worte auch, ich glaube nach wie vor an den sauberen Sport. Ich bin definitiv jemand, der eine Freigabe, wird ja auch diskutiert, aus den Gründen, die ich vorhin dargestellt habe, für den Sport ad absurdum, definitiv ablehnt. Wir können kein Doping freigeben, auch im Spitzensportbereich nicht, allein auch als Vorbildcharakter nicht. Und also ja, ich denke, da gucken wir hoffentlich gut in die Zukunft. Und wir als Verband oder wir als deutsche Triathleten sind, denke ich, auch ganz gut aufgestellt.
Hm. Du sagtest, eins eurer Tools ist der Anti-Doping-Tag, der auch dieses Jahr wieder stattfinden wird.
Mhm. Oktober, bitte mal vormerken. Ist immer super interessant, gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist samstags, der findet meistens, ich glaube, letztes Jahr hat Faris auch gesprochen, eher sportlich, sportorientiert. Und am zweiten Tag sind dann Themen zu Anti-Doping-Themen, meistens mit ein oder zwei hochkarätigen Referenten. Hajo Seppelt war diesmal da gewesen, der krasse Geschichten erzählt hat, was er auch selbst erleben musste. Ist er jetzt dann auch in einigen Ländern geächtet.
Ja.
Vor Jahren wurde aus ehemaligen DDR dargestellt, welche Praktiken dort gelaufen sind, die berühmten rosa Pillen, die ab 14 dann gegeben wurden. Einfach mal so als Info, es war einfach Horizont erweiternd war es. Und dieses Jahr, oder bis letztes Jahr 2019, eben das Referat, was ich vorhin erwähnte, mit den, Kollegen vom, ja, mit den Auswertungen, wie hoch Dunkelziffer ist, wie hoch die Detektionsrate ist. Ist also super interessant. Kann ich echt nur bewerben, würde mich freuen. Dieses Jahr war es schon voll. Wir würden sicherlich noch ein paar mehr unterbringen. Größere Räume sind sicherlich auch denkbar. Also da bitte schon mal vormerken.
Ist offen für alle?
Ist offen für alle. Kostet, glaube ich, einen kleinen Beitrag. Kann man über die DTU sicherlich sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Ankündigung drin ist. Es ist definitiv immer nach dem Hawaii-Wochenende. Also einer der Wochenenden nach Hawaii. Da kann man es ein bisschen vormerken. Also Mitte, Ende Oktober meistens.
Ja, hast du sonst Wünsche für die Zukunft? Was muss sich ändern? Wo siehst du Hebel, die umgelegt werden müssen?
Also mein großer Wunsch ist es, dass es mir gelingt, den Anti-Doping-Euro einzuführen. Wie auch immer, ob wir den von den Veranstaltern einführen, ob wir den vom Startpass einziehen. Mein Wunsch ist gerade im Age-Group-Bereich punktuell, nadelstichförmig Kontrollen durchzuführen. Mein weiterer Wunsch ist, dass die Prävention vorangetrieben wird, dass schon bei den Kids wirklich das No-Doping im Gehirn verankert wird als was ganz Alltägliches. Ich sag mal ganz hart gesagt, so wie das schon mal an, früher haben 50% geraucht, mittlerweile rauchen noch, ich glaube, 18%. Das ist ja auch zunehmend fast das Fuß in der Bevölkerung. Und so soll dieser Anti-Doping-Gedanke eigentlich auch in der Bevölkerung einfach mehr Fuß greifen.
Ja, vielleicht können wir Triathleten da Vorreiter sein. Ich habe eine aktuelle Studie gelesen, dass 2019 deutlich weniger alkoholisches Bier und deutlich mehr alkoholfreies verkauft wurde. Vielleicht haben die Triathleten daran einen Anteil.
Ich glaube schon. Gell?
Ja, so können wir doch was bewirken. Ich wünsche dir für deine Arbeit da sehr viel Erfolg. Bin gespannt auf den Anti-Doping-Tag und vielleicht müssen wir uns gelegentlich mal updaten, wenn es
das wäre schön gibt.
Und vielleicht wird das Thema ja irgendwann auch keins mehr sein.
Dann danke ich vielmals für die Einladung und wünsche uns allen eine dopingfreie, sauberes 2020 und verletzungsfreie Wettkämpfe.
Ja, in dem Sinne, alles Gute da draußen.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.